täglicher Begleiter und ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist ihre Schmerzenssache.
Hallo Jürgen, Grüße aus Berlin.
Ja, hallo zurück aus dem schönen sonnigen Frankenland.
Ja, ich bin gerade hier auf der Suche nach mir selbst und Berlin eignet sich dafür sehr, sehr gut, kann ich nur sagen.
Hast du dich schon gefunden? Nee, sondern müsstest du gar nicht mehr suchen.
Ich fühle mich hier sehr angekommen.
Okay.
Muss ich echt sagen, eine tolle Stadt.
Ja, ich mag Berlin eigentlich auch ganz gern.
Und so schmerzskalentechnisch, wie sieht's aus im schönen Frankenland bei dir?
Ja, heute geht's eigentlich so irgendwo im, ja, vielleicht Fünferbereich, würde ich sagen. Das ist eigentlich ganz, ganz okay.
Das ist echt ganz okay für dich. Kannst du es begründen?
Nee, ich weiß gar nicht. Eigentlich müsste ich auch drüber liegen, denn ich habe mir irgendwie versehentlich letzte Woche meine Medikamente in der falschen Dosierung verschreiben lassen und ich bin jetzt eigentlich unterdosiert. Und dafür geht's eigentlich. Aber wahrscheinlich wird es jetzt dann über den Tag wieder ein bisschen schlechter.
Du, mich würde auch mal wirklich interessieren bei Gelegenheit, was du jetzt alles nimmst eigentlich. So in meinem Kopf ist das total viel.
Also regelmäßig nehme ich eigentlich Tilidin. Also das ist hier so ein Opiat. Und Amitriptylin, so als Antidepressivum. Da haben wir ja das letzte Mal ausführlich drüber geredet.
Ach, nur die zwei Sachen?
Nur die zwei, genau.
Okay.
Und ja, bei Bedarf halt dann irgendwas gegen Migräne. So, das halt nur, wenn es wirklich sich andeutet. Was macht denn deine Schmerzskala? Wenn du sagst, Berlin bekommt dir im Geiste ganz gut, dann wirkt sich das doch sicherlich auch auf den Körper aus.
Ich traue es mich kaum sagen, Jürgen.
Bist immer noch bei einer Null?
Ja. Darf ich noch mitmachen?
Also bei dreimal in Folge müssen wir uns, glaube ich, was überlegen. So einmal und zweimal geht noch, aber beim dritten Mal, dann weiß ich nicht, musst du eine Runde aussetzen vielleicht.
Dann bin ich disqualifiziert.
Nein, ist ja gut. Also wenn sich die Suche bezahlt macht, dann, im besten Fall stampfen wir dieses Podcast-Projekt wieder ein. Das ist auch okay. Also wenn das der Outcome, das Ergebnis davon ist, dann hurra.
Ja, ich muss ja immer noch auch dir dafür danken, weil sonst wäre ich auf die Idee nicht gekommen mehr. Wirklich nicht. Ich habe das irgendwann mal für mich ausgeschlossen, dass ich Antidepressiva nehmen würde. Und erst durch dich habe ich mich getraut.
Ja. Ja, ich habe das für mich auch ausgeschlossen. Witzig, ja. Ich habe das ja auch kategorisch abgelehnt. Das kann man, glaube ich, auch bei mir hier in dem Podcast gut nachhören. Wie ich da von Anfang an eigentlich mich dagegen sträube und dann doch irgendwann einschwenk.
Ja. Wobei ich noch dazu sagen muss, dass wir die Dosis erhöht haben, okay, weil die 30 Milligramm dann gegen Ende also nicht mehr so gut geholfen haben. Und jetzt bin ich auf 60 seit fast 2 Wochen und habe die Sorge, dass das irgendwann jetzt dann auch nicht mehr so gut hilft. Aber müssen wir jetzt einfach mal schauen. Ansonsten bin ich immer noch wahnsinnig müde. Wahnsinnig müde, man hört es vielleicht auch. Ich habe zwar wenig geschlafen letzte Nacht, aber das wirkt sich jetzt gerade nochmal dreimal so krass aus wie normalerweise.
Okay.
Ja.
Ist denn bei Antidepressiva so ein Gewöhnungseffekt? Ist das ein Ding? Gibt's das?
Das weiß ich nicht, aber es kam mir bei der letzten Dosierung eben so vor, dass es am Anfang super gut gewirkt hat und dann kamen die Schmerzen wieder vermehrt durch.
Okay.
Das Thema heute ist ein sehr interessantes. Das auszusuchen, darauf kam ich zusammen mit deiner Frau Annika, und zwar als wir vor einigen Folgen das Thema Angehörige von Schmerzpatienten hatten.
Ja.
Da kamen Annika und ich drauf, dass wir beide, also du und ich, noch nie ausführlich über deinen Motorradunfall geredet haben, den du zwar ausgeschlossen hast als Ursache für deine Schmerzen, aber jetzt so im Laufe unseres Podcast-Projekts doch irgendwie auch als Ursache deiner Schmerzen ausfindig gemacht hast. Oder wie siehst du das gerade?
Naja, komplett ausgeschlossen habe ich ihn eigentlich nicht als Ursache für diese ganzen Probleme. Ich habe es ausgeschlossen als Ursache für ein psychisches Trauma. Aber dass natürlich Rückenschmerzen damit zu tun haben können, dass die Chance besteht, ja, das kann sein, aber es kann mir halt keiner, es kann mir halt keiner beweisen. Also das kann so sein oder nicht. Es ändert sich dadurch aber für mich auch nichts. Also auch wenn ich jetzt weiß, das ist die Ursache, oder wenn ich weiß, das ist die Ursache nicht, ändert es ja nichts an meiner Situation. Also ich habe für mich schon vor sehr, sehr langer Zeit aufgegeben, nach diesem Grund zu suchen, weil das einfach unnötig geistige Kapazitäten verbraucht, die man echt für was anderes besser einsetzen kann.
Aber meinst du nicht, wenn man die Ursache kennt, kann man die Rückenschmerzen besser bekämpfen?
Ja, aber ganz konkret, was würde sich für mich ändern, wenn ich wüsste, die sind eine Spätfolge von diesem Motorradunfall? Was würde sich da jetzt heute konkret für mich ändern?
Naja, ich meine, ich würde da eher ins Detail gehen. Wenn man jetzt weiß, beim Motorradunfall ist genau das und das passiert an dieser Stelle in deinem Körper und dann wie bei einem Auto, also gehen wir wieder so mal ganz auf die Mechanik irgendwie, kann man sagen, ah ja, das ist da verbogen worden, das biegen wir jetzt wieder gerade und dann ist wieder gut. Ganz naiv gedacht.
Ja, ich weiß halt nicht, ob das so naiv funktioniert. Also im Grunde, Rücken war jetzt nicht Teil war jetzt nicht wirklich betroffen von diesem Unfall, also zumindest nicht direkt. Es war dann eher so der Bewegungsapparat an sich. Und das kann natürlich schon sein, dass da irgendwas damit zusammenhängt, aber das ist nichts, was ich ja jetzt ändern kann.
Ja, aber die Frage ist, wenn man es nicht ändern kann, heißt es automatisch, dass man sich nicht mehr damit beschäftigen sollte? Oder?
Das weiß ich nicht, aber ich meine, ich habe schon einige Jahre auch damit zugebracht, mich mit diesem Motorradunfall zu beschäftigen. Also ich habe auch, es wundert mich jetzt eigentlich, dass wir da gar noch nicht drüber geredet haben, weil ich das wirklich jahrelang, kam es immer in Gesprächen mit neuen Menschen in meinem Leben an den Punkt, wo es um diesen Motorradunfall ging.
Ja, warum? Warum? Woran liegt es? Das hat Annika und mich in dem Moment auch total gewundert.
Was meinst du jetzt genau? Was liegt?
Warum haben wir da noch nicht ausführlich drüber gesprochen?
Das weiß ich nicht. Das eine gute Frage.
Einerseits sagst du immer, du hast das irgendwie verarbeitet und für dich abgeschlossen, vielleicht deshalb?
Ja, es ist jetzt halt nichts, was ich ständig in meinem bewussten Denken mit mir rumtrage. So, ne? Also da bin ich, das ist jetzt echt schon zu lange her. Und damit, also man spricht ja tendenziell gerne über die Dinge, die einen gerade aktuell beschäftigen. Und das gehört da einfach nicht rein in diese Kategorie. Mhm. Also wir können ja das vielleicht jetzt mal von Anfang durchgehen.
Genau,
so,
weil wollte ich gerade sagen.
Kommen wir vielleicht auch zu der Zeit danach irgendwann. Die Phase danach gehört ja auch irgendwie zu dem Unfall. Also vielleicht muss man das wirklich chronologisch mal durchgehen, um da ein ganzes Bild zu kriegen.
Sehr gerne. In welchem Jahr ist es denn passiert?
In welchem Jahr? Es begab sich zu der Zeit im Jahre des Herrn.
Jetzt klingst du wie in deinem anderen Podcast-Projekt. Ach.
Ja. Nee, es war 1999. Also es ist jetzt wirklich schon eine ganze Weile her. Und ich bin jetzt auch schon, es gibt jetzt, also die Spanne nach meinem Motorradunfall ist jetzt schon länger als die Spanne vor meinem Motorradunfall. Das ist eigentlich auch ganz interessant, finde ich.
Mhm. Wie alt warst du 1999?
Das war kurz vor meinem 18. Geburtstag. Also ich war 17. Mhm. Ja, ist vielleicht auch so ein Punkt, damit es gleich vom Tisch ist. Also das war so, dass ich in der Zeit gerade meinen Autoführerschein gemacht habe und gleichzeitig meinen Motorradführerschein. Also ich wollte das in so einer kombinierten Theorieprüfung und dann zwei praktischen Prüfungen in einem Aufwasch eigentlich erledigen. Auto war auch schon komplett durch, also Prüfung sowohl schriftlich als auch praktisch bestanden. Und beim Motorrad hatte ich auch die Theorieprüfung schon durch. Ich hatte aber noch keine Motorradfahrstunden. Und ich hatte zwar so einen Mopedschein, also wo man bis 50 Kubikzentimeter fahren darf. Das sind dann so diese kleinen Maschinen, die halt auch nur 50 km/h fahren. Aber nichts, was größer war. Und jetzt hatte ich einen Kumpel, der hatte ein größeres Motorrad, also auch kein richtiges, heute würde ich sagen, kein richtiges Motorrad. Das war eine 125er, also auch noch was relativ Kleines. Aber was eigentlich schon relativ nahe an einem normalen Motorrad ist. Und mit der bin ich ab und zu gefahren, verbotenerweise. So, hauptsächlich um ein bisschen Fahrstunden einzusparen, um ein bisschen Fahrpraxis zu kriegen und dann vielleicht beim Führerschein etwas günstiger wegzukommen. Und bei einer dieser Fahrten war es dann so, dass ich wollte eigentlich hier mitten im Ortskern bei uns geradeaus über eine Kreuzung fahren, hatte die Sonne im Rücken, also es war irgendwie später Nachmittag und mir kam ein Traktor entgegen und der wollte links abbiegen, also meine Fahrspur kreuzen und der ist langsamer geworden. Ich dachte, weil er mich eben durchlässt, aber wahrscheinlich einfach nur, um abzubiegen. So, der hat mich jetzt nicht gesehen, weil wahrscheinlich, ja, er hat nicht gut geguckt, Sonne im Rücken, und er kreuzt halt meine Fahrspur und ich kann nicht mehr bremsen und fahre ihm halt in die Seite.
Puh, also so ein Traktor ist natürlich ein krasser Gegner.
Ja, der hatte keinen Kratzer, also das ist wie eine Wand, ja. Mhm. Da, also
und wie schnell warst du da? Das kann ja nicht schnell gewesen sein.
Ja, ich konnte ein bisschen noch bremsen. Also ich schätze, dass es am Ende vielleicht 30 waren oder so. Aber ich meine, du bist jetzt nicht so gut geschützt, ja. Selbst wenn du einen Helm auf hast, da ist 30 schon auch einfach noch eine enorme Wucht.
Ja, das vergisst man immer wieder. Das hat man mal in der Fahrschule gelernt, ja, glaube ich.
Das kann man sich auch nicht vorstellen. Also das sagt einem einer, ja, wie viel Wucht 50 km/h bedeuten. Aber wenn du das nicht mal irgendwie mit eigenen Augen siehst, dann fehlt dir da ja jedes Gefühl dafür.
Und erinnerst du dich an den Aufprall wahrscheinlich nicht?
Naja, also alles, was mir fehlt, ist so wirklich der konkrete Moment des Aufpralls, aber die Zeit danach, an die kann ich mich schon noch erinnern. So, das habe ich schon relativ bewusst wahrgenommen. So, es fehlen im Grunde ein paar Sekunden. Mehr kann es eigentlich nicht sein. Also ich bin dem quasi zwischen die beiden Räder in die Seite. So, ja. Ich habe dann noch so ein bisschen das Trittbrett, also da, wo man so reinklettert, das war so in meiner Bauchgegend, das habe ich noch so ein bisschen abbekommen. Und ansonsten bin ich da halt einfach seitlich wie gegen eine Wand.
Geradeaus rein in die Wand?
Geradeaus, ja. Mhm. Genau, also mich hat es wahrscheinlich ein bisschen gedreht, weil meine Verletzungen dann auch hauptsächlich auf der rechten Seite sind. Also wahrscheinlich dann beim Dagegendonnern hat es mich da noch so ein bisschen gedreht. Und ja, am Ende lag ich dann im Grunde so halb unter dem Traktor.
Mhm, mitten auf der Kreuzung.
Mitten auf der Kreuzung, ja. Das war dann auch so, wir haben hier ein Playmobil-Werk in Dietenhofen. Es war dann auch gerade so die Zeit, wo da Schichtende war und wo da natürlich irgendwie auch ein riesen Verkehrsaufkommen war, ja. Also da war das halbe Dorf gerade an dieser Kreuzung. Das habe ich dann auch so in den Wochen danach irgendwie mitbekommen, dass da irgendwie jeder gerade unterwegs war und das irgendwie mitbekommen hat oder gerade in der Schlange stand oder das direkt Sekunden später von irgendjemandem anders gehört hat, so in der Nähe. Also irgendwie waren da alle auf den Beinen gerade.
Hm. Dann hat auch schnell jemand den Krankenwagen gerufen, schätze ich.
Also der Erste, der da war, das war auch ganz gut, das war ein guter Bekannter von uns und ich wusste, dass der im Roten Kreuz ist und eben Rettungswagen auch mitfährt und so. Und das hat mir schon ein bisschen Beruhigung verschafft in dem Moment, wobei ich eigentlich, also ich weiß noch genau, dass ich im ersten Moment dachte, ey, ja, ich werde schon wieder, aber was ist jetzt mit meinem Führerschein und sagt bitte meinen Eltern nichts, so ungefähr, ne? Dass ich da irgendwie echt sofort, hatte ich ein schlechtes Gewissen, ja, weil ich da ja eigentlich nicht sein durfte. Und es war dann relativ schnell, war dann noch ein Onkel von mir da, der auch im Rettungsdienst irgendwie aktiv ist. Und dann auch relativ schnell mein Vater, der in der Sparkasse gearbeitet hat, die da nur 200 Meter weg war.
Wow.
Also das haben dann auch recht schnell irgendwie so, ja, das hat sich dann auch recht schnell rumgesprochen, ja. Mhm. Ja, und dann lag ich da. So, ich habe dann irgendwie gemerkt, also zum einen, dass mit meinem Bein was nicht stimmt. Also es hat sich so angefühlt, als wären meine Beine quasi parallel zueinander. Ich habe aber gesehen, dass das rechte Bein irgendwie so im 45-Grad-Winkel absteht. Ja, also war klar, okay, Beinen stimmt irgendwas nicht. Und das Gleiche war mit dem rechten Arm. Den hat, also der Ersthelfer quasi, hat meinen Arm gehalten. Und ich hatte die Augen zu und dachte, der Arm liegt so quasi auf meiner Stirn, mehr oder weniger. Der hat ihn aber nach oben gehalten. Also der war im Grunde ausgestreckt. So, und da habe ich auch schon gesagt, okay, ich glaube, mein Arm ist gebrochen. So, und kann ich mich erinnern, so mich selbst diagnostiziert. Mhm. Ja, und dann kam relativ schnell ein Notarzt, also gut, für Zeitspanne hat man da kein Gefühl, ja. Das in meiner Wahrnehmung ging das innerhalb von wenigen Minuten, ja. Aber ich meine, das müssen mindestens irgendwie 15 Minuten eigentlich gewesen sein, bis da irgendwo ein Notarzt herkommt. Wir sind jetzt doch ein bisschen außerhalb. Und die hat mich dann, ich glaube, es war eine Dame, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau, so im Nachhinein. Aber die hat mich dann relativ schnell versorgt und da dann war es irgendwann auch schwarz. Also ich habe den Helikopter, der mich dann abgeholt hat, nicht mehr mitbekommen und dann eben auch erstmal für eine ganze Weile gar nichts.
Also hat die dir was gegeben?
Genau. Also was gegen die Schmerzen und da war ich dann auch weggetreten. Genau. Helikopter hat sich rausgestellt, wäre gar nicht nötig gewesen, aber die haben ja vermutet, dass vielleicht auch irgendwo eine Rückenverletzung irgendwie da ist und haben deswegen dann den Helikopter, glaube ich, gerufen.
Also bezüglich Querschnittslähmung und sowas.
Genau. Also ich meine, da hätte wahrscheinlich auch nicht viel gefehlt, ne? Also dass da, hätte nicht viel gefehlt. Ich habe später meinen Helm auch gesehen, der war vorne der Kinnschutz, der war in zwei Teile gespalten. Also da ein schlechterer Helm oder ja, ein bisschen höhere Geschwindigkeit und da wäre vermutlich nicht mehr viel übrig geblieben.
Ja. Wie geht's dir damit, darüber zu reden? Also ich habe mir schon im Vorfeld Gedanken gemacht, als ich dir gesagt habe, dass ich das gerne als Thema machen würde, ob das für dich schwierig ist, darüber zu sprechen oder nicht?
Nee, gar nicht eigentlich. Also das, wie gesagt, die Geschichte, die habe ich so oft erzählt und so oft darüber schon gesprochen, weil auch einfach jeder das mitbekommen hat. So, ne? Ich wurde so oft darauf angesprochen, dass das für mich eigentlich von Anfang an ein sehr, sehr öffentliches Thema war. Und ja gut, die Tatsache, dass ich da keinen Motorradführerschein hatte, das ist was ich jetzt vielleicht nicht jedem gegenüber so in aller Tiefe ausbreite. Aber gut, es ist auch ein Fehler, zu dem ich stehen muss. So, ja. Gehört halt auch dazu.
Die Frage ist auch, ob das einen Unterschied gemacht hätte, weil du hast ja einfach in dem Moment eine Entscheidung getroffen, die du mit dem Auto auch getroffen hättest. Wobei mit dem Auto natürlich die Konsequenzen nicht so extrem gewesen wären, ne?
Ja, genau. Also das können wir dann auch kurz einschieben, denn die Rechtslage dazu war dann auch ganz interessant. Denn das kann man eigentlich oder muss man eigentlich sogar getrennt voneinander betrachten. Ja, das eine ist, dass er mir die Vorfahrt genommen hat und das darf er natürlich nicht. Ja, und er hat damit diesen Unfall provoziert. Da waren auch 100% der Schuld bei ihm. Und das andere ist, dass ich ja nicht mit diesem Motorrad fahren durfte. So, lag quasi 100% die Schuld bei mir. Und die beiden Dinge sind aber rechtlich voneinander erstmal getrennt. Also es war dann auch so, dass ich später, als ich dann aus dem Krankenhaus wieder raus war und wieder laufen konnte und so, hätte ich mir eigentlich meinen Autoführerschein abholen dürfen, ja, weil ich Volljährige war, 18. Das Verfahren ist gegen mich quasi noch gelaufen, wegen dieser Fahrt ohne Führerschein. Da war noch keine Entscheidung da. Und das heißt, ich hätte eigentlich aufs Landratsamt gehen dürfen, auf die Führerscheinstelle und meinen Führerschein abholen. Habe ich dann mit meiner Anwältin besprochen, dass ich das nicht mache, so als Zeichen der Reue, ja. Also quasi nicht diesem Verfahren vorauseilend da jetzt einfach meinen Führerschein hole. Und so kam es dann am Ende auch zu dem Schluss, dass in der Frage, also in meiner Schuldfrage entschieden wurde, dass ich im Grunde durch diesen Unfall schon gestraft genug bin. Also, dass da irgendwie eine gewisse Einsicht vorhanden ist, ja, die Sache mit dem Führerschein abholen und dass die Strafe eigentlich abgesessen war schon in dem Moment, als ich aus dem Krankenhaus rauskam. So, das war im Grunde meine Strafe. Und da bin ich dann auch, also wurde das Verfahren eingestellt und ich bin da straffrei rausgegangen.
Mhm. Und wie steht's mit dem Traktorfahrer? Kennst du den?
Jein. Also ich weiß, wer das ist und der war auch dann einmal irgendwie im Krankenhaus, aber das ist jetzt niemand aus meinem näheren Umfeld. Ich glaube, mittlerweile ist er auch schon verstorben, wenn ich mich nicht täusche. Und naja, bei dem hat es die Versicherung erledigt, so, ne? Das, da war irgendwie nichts, was gegen ihn persönlich, glaube ich, gegangen wäre. Könnte ich mich jetzt nicht erinnern, nee. Also ich weiß, dass die Versicherung, und das ist bei einem Traktor dann ja auch irgendwie so, dass die nicht mal irgendwie teurer wird dadurch oder so. Also der ist da eigentlich dann, das hat ihn sicherlich auch psychisch mitgenommen, aber boah, ja, da hält sich jetzt mein Mitleid auch so ein klein wenig in Grenzen an der Stelle.
Okay, also wir waren jetzt an dem Punkt, wo du ins Krankenhaus gebracht wurdest. In welches wurdest du denn gebracht?
In Ansbach, hier. In die Notaufnahme in Ansbach. Ja, vielleicht mal ganz kurz so die Verletzungen. Einmal habe ich mein Bein ausgekugelt, mein rechtes, und beim Auskugeln hat sich dieser Muskel, der am Oberschenkelknochen ist, ja oben so ein Knubbel, ne? So, diese Knochen haben ja so zwei Knubbel oben und unten. Und an dem oberen Knubbel, da hängt so der Muskelstrang irgendwie von der Hüfte dran und bei so einem Ja, bei so einem Unfall verkrampfen sich ja in deinem ganzen Körper die Muskeln. Und das hat dazu geführt, dass beim Auskugeln ein Stück von diesem Beinknochen abgerissen ist. Also so der Trochander heißt das Stück. Also ist einfach von dieser großen Kugel oben so ein Stück abgebrochen. Mhm. Dann, dadurch, dass ich dieses Trittbrett abbekommen hatte ich innere Blutung so. Also war Milz war irgendwie getroffen. Ich glaube, das Zwerchfell war auch irgendwie ein bisschen angeschlagen. War dann auch in der ersten Nacht so ein kritischer Moment tatsächlich, den ich jetzt nicht groß mitbekommen habe, aber wo dann irgendwie notoperiert werden musste wegen dieser inneren Blutung. Und der Arm war gebrochen, rechter Oberarm war einmal durch und das Gesicht war relativ, wie soll ich sagen, verunstaltet. Also es war
wirklich?
Ja, jetzt nicht grässlich entstellt quasi, aber es war, Jochbein waren irgendwie gebrochen, die Nase war gebrochen, waren ein paar Zähne locker, irgendwie der Kiefer hat ein bisschen was abgekriegt. Das eine Auge war so ein Stück weit nach hinten gerutscht. Also
trotz Helm passiert.
Tatsächlich das, was ich gerade meine, ne, so ein bisschen schneller oder ein bisschen schlechteren Helm und da wäre das vorbei gewesen. Also da hat nicht wahnsinnig viel gefehlt an der Stelle.
Ja, deinem Gesicht sieht man, heutzutage würde ich dir
das ansehen. Ist ziemlich krass, ja. Also ich kann dir mal, wenn wir uns mal wieder sehen, kann ich dir mal die Narbe zeigen, die man da noch sieht. Aber das ist für das, was da dann auch gemacht werden musste, ist das echt lächerlich. Hm. Ja, genau, der Reihe nach vielleicht. So. Also die erste Nacht war dann relativ schnell eine Operation. Also da wurde dann auch irgendwie ein Stück der Milz entfernt und der Rest in so ein Netz gepackt, das sich dann irgendwie über die Zeit auflöst. Und irgendwann dann da am Tag danach oder so bin ich, glaube ich, auch wieder so halbwegs zu mir gekommen, aber halt so in so einem Deliriumszustand. Ne? Also ich habe da einige Wache-Momente, an die ich mich auch noch jetzt ganz gut erinnern kann, aber das war alles so, es war immer so ein fließender Übergang in so einen komischen Schlaf. Also das kann man ganz schwer beschreiben, ja. So das ist wie wenn der Moment, wenn du in eine Vollnarkose abtauchst, ja, sich einfach über den ganzen Tag erstreckt, wo du mal ein bisschen mehr wach, mal ein bisschen weniger wach, aber du bist nie ganz wach und oft auch nicht ganz weg. Kannst du dir vorstellen,
was so ein Dämmerzustand.
So ein Dämmern, ja, aus dem man ab und zu mal so ein bisschen rauswacht. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass meine Eltern da irgendwie auch sehr, sehr viel und sehr, sehr häufig irgendwie da waren. Ich kann mich erinnern, dass einmal der Pfarrer aus unserer Gemeinde neben mir stand. Da bin ich tatsächlich auch ganz schön erschrocken. Also wo ich gedacht habe, so okay, so schlimm steht es um mich, dass ich jetzt noch meine letzte Ölung kriege und dann war es das.
Warum war der denn da?
Ja, das war meinem Vater, glaube ich, irgendwie wichtig. So, der hat irgendwie gedacht, dass das mir ganz gut tut. Ich meine, ich habe mir aus Religion noch nie so viel gemacht. Auch damals, wie gesagt, ich bin da eher erschrocken an der Stelle. Der hat mich auch dann Wochen später nochmal im Krankenhaus besucht. So, da habe ich dann ein bisschen mehr mitbekommen. Und das war schon auch ganz nett. So, ich meine, das ist so auf dem Dorf, ein Gemeindepfarrer beschäftigt sich schon auch mit dem Schicksal seiner Schäfchen. So, das gehört so ein bisschen dazu. Mhm. Ja, genau. Also das war alles in Ansbach, so auf der Intensivstation. Da wurde dann auch dieses Bein und der Arm erstmal geflickt. Also Arm kam so eine Platte rein mit irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 5, 6, 7 Schrauben. Und im Bein, das wurde auch mit so einem Draht irgendwie wieder ran. Also durch diesen abgerissenen Knochen kam so ein Stift quasi, also der den Knochen wieder an den anderen Knochen drangebracht hat und dann so ein Draht außenrum, um das irgendwie in Position zu halten.
Ist das immer noch drin?
Das ist noch drin, ja.
Und das ist dann in deiner rechten Hüfte?
Genau. Also das ist auch das Einzige, wo ich auch wirklich langfristig was noch von diesem Unfall merke. So, also wo es wirklich bewusst irgendwie ein Störgefühl wahrnehme. Ja. Und von daher kann das natürlich schon irgendwie auch mit den ganzen Problemen zusammenhängen.
Klar.
So,
ja. Klar.
Genau, also nach einer Woche in Ansbach auf Intensiv kam ich dann nach Erlangen in die Gesichts- und Kieferklinik. Nee, wie heißt die? Kiefer- und Gesichtsklinik? Kieferklinik? Also da sind ja irgendwie so wahnsinnig viele Kliniken ganz dicht beieinander. Und da ging es im Grunde dann drum, halt das Gesicht wieder zu flicken. Der Plan war eigentlich, diese doch sehr fragmentierten Knochen mit, ich glaube, ursprünglich 7 Platten wieder in Position zu bringen und irgendwie zu verschrauben. Das war dann aber tatsächlich so zerbrochen, dass man das gar nicht mehr, also es gab nichts, wo man diese Platten hätte hinschrauben können. Ja, so. Und da wurde im Grunde wurde das Auge wieder in der Operation halt wieder in Position gebracht und es wurde zwei Platten wurden dann letztendlich irgendwie angebracht und der Rest war halt so ein Gesichtsgips, ne? So ein Nasengips. Ich weiß nicht, hast du das Foto noch vor Augen?
Ja.
Genau.
Das können wir vielleicht in die Shownotes stellen.
Können wir vielleicht da reinstellen, genau. Und damit ist dann der Rest quasi wieder zusammengewachsen.
Also dafür schaust du echt gut aus, Jürgen.
Du weißt ja nicht, wie ich vorher aussah.
Stimmt.
Nee, also das sage ich auch immer wieder, was die da für eine Arbeit geleistet haben, da bin ich echt tief beeindruckt. Also das ist wirklich krass, dass da so wenig übrig bleibt von. Ich meine, ich hatte dann auch so ein bisschen so eine Zahnspange irgendwie, damit auch die Zähne dann wieder in Position kommen und also da merkt man nichts, man sieht nichts. Man muss schon sehr, sehr genau hinschauen, dann sieht man oberhalb von meinem rechten Auge, da wo die Augenbraue ist, so eine ganz kleine Narbe, da wo eine dieser Platten eingesetzt und später auch wieder entfernt wurde. Und die zweite war unter dem Auge, da sieht man überhaupt gar nichts. Also da haben die irgendwie in so eine Hautfalte reingeschnitten und das siehst du einfach nicht. Selbst wenn du es weißt, siehst du es nicht.
Wow.
Das ist schon bemerkenswert, ja. Ja, jetzt kommt aber eigentlich auch der spannende Teil. So in dieser, ich weiß nicht genau, woran das lag, aber es ist wohl so, dass man ja schon bei so schwerwiegenden Unfällen wohl auch irgendwie ja da psychisch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Vielleicht hat es auch mit den Medikamenten zu tun, die in der, also es war ja dann eine reguläre Station und keine Intensivklinik mehr. Also da kriegst du ja sicherlich auch andere Schmerzmedikamente und eine andere Überwachung. Aber es hat dann so einen Tag nach dieser Operation angefangen, dass ich in diesem Deliriumszustand, den ich auch vorher schon hatte, aber dass ich da angefangen habe, wirklich Leute um mich herum zu sehen. Leute, die definitiv nicht da waren. Ja, also da waren irgendwie, keine Ahnung, Leute aus meiner Schule irgendwie und war am Anfang auch sehr harmlos, also Leute, die mich halt irgendwie besucht haben quasi und an meinem Bett standen und mit denen ich tatsächlich mich unterhalten habe. So. Also da wahrscheinlich, es war so ein Dreierbettzimmer. Ich weiß nicht, wie die anderen das da wahrgenommen haben, aber das muss wahrscheinlich auch für die ganz schön gruselig gewesen sein.
Hm. Welchem Zeitpunkt sind wir jetzt? Also wie viele Wochen nach dem Unfall?
Das war ziemlich eine Woche, vielleicht 8, 9 Tage nach dem Unfall.
Aber dein Gehirn hatte so direkt nichts abbekommen.
Nee, also nichts, was irgendwie jetzt groß. Ich meine, sicherlich gab es da was, ja, was vielleicht auch Schwellungen im Kopf, die da irgendwie das beeinträchtigt haben. Oder ist sicherlich auch eine Gehirnerschütterung, die ich da mitgenommen habe. Das geht wahrscheinlich gar nicht ohne. Aber jetzt nichts, was irgendwie massiv problematisch gewesen wäre oder was man gar irgendwie hätte operativ behandeln müssen. Ja, jedenfalls, ja, diese Person, ja, das waren, ja, wahrscheinlich echte Halluzinationen, ja. Das war am Anfang, war das alles sehr harmlos und sehr irgendwie, sporadisch. Und es hat dann aber irgendwann so eine Wendung genommen, dass ich mich dadurch bedroht gefühlt habe. Also, dass wirklich die Leute dann irgendwie Dinge gemacht haben, mit denen ich nicht einverstanden war. So, die irgendwie Unfug in dem Zimmer getrieben und keine Ahnung, also wo wirklich so ein, das lässt sich jetzt schwer beschreiben, aber wo so ein latentes Bedrohungsgefühl bei mir entstanden ist. Ja. Und aus diesem Bedrohungsgefühl heraus bin ich dann auch einmal, also habe ich versucht, mir meinen Katheter zu entfernen, was eine saublöde Idee ist, macht das nie. Ja. Das hat einen sehr, sehr
klingt großen, schmerzhaft,
sehr, sehr unangenehmen Bluterguss nach sich gezogen. Also kann ich nicht empfehlen. Und dann aus dem Bett gesprungen bin, ja, also so ich hatte so links, rechts so Gitter, dass ich eben nicht rausfall, ja, weil ich sowieso ja die meiste Zeit eigentlich im Delirium war und da habe ich mich drüber gewuchtet irgendwie und habe versucht, aus diesem Bett und aus diesem Zimmer zu flüchten, was natürlich eine saudumme Idee war, weil ich konnte ja nicht laufen, so, ich hatte ja ein kaputtes Bein und bin dann im Grunde auch direkt neben dem Bett zusammengebrochen, so, ja.
Ist ja filmreif.
Dann, ja, das wird noch besser. Dann kam dann natürlich irgendwann die Stationsschwestern oder ich denke, dass die meine Bettnachbarn die dann auch alarmiert haben. Und dann hat man mich wieder ins Bett gepackt und das ging aber weiter. So, also diese Halluzinationen, das wurde immer schlimmer. Das war dann tatsächlich auch so, dass ich vor meinem Fenster irgendwie, also das war wie in einem Kriegsgebiet, ja, dass ich da irgendwie Menschen mit Gewehren und Panzer und Straßenschlachten und so wahrgenommen habe. die da natürlich logischerweise nicht waren. Und das hat dazu geführt, dass ich das gleiche Kunststück nochmal gemacht habe. Also nochmal irgendwie mich wirklich aus diesem Bett gewälzt, in der Hoffnung, da irgendwie davon wegzukommen. Und da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, als sie mich dann wieder zurück ins Bett gebracht haben, hat mir der Stationsarzt, der da gerade irgendwie Schicht hatte, sehr, sehr eindringlich nahegelegt, das doch nicht mehr zu machen, sonst würden sie mich in die Psychiatrie stecken. Und wow. Also das ist schon was mich da in dem Moment ein bisschen erschüttert hat. So, ja. Aber also es hat sich dann einfach immer weiter gesteigert. Und ich bin dann noch ein drittes Mal aus dem Bett geklettert. In dem Moment aber wirklich unter Todesangst. Also da, ich hatte so Engelchen, Teufelchen auf der Schulter. Ich habe diesen Stationsarzt vor Augen gehabt und gesagt, okay, ich darf nicht aus diesem Bett raus. Aber es war so, dass ich wirklich mich so bedroht gefühlt habe, dass ich keine andere Lösung mehr gesehen habe, als irgendwie mich unter dem Bett zu verstecken oder aus diesem Zimmer zu fliehen. Ja, und dann hat er seine Drohung wahrgemacht. Also dann haben sie mich wieder ins Bett gepackt und dann wurde ich auch recht schnell auf die in die Psychiatrie verlegt. Mhm.
Ja, also der Arzt tut so, als ob du das irgendwie hättest beeinflussen können. Das konntest du ja gar nicht, ne?
Ja. Also das ist jetzt auch halt meine Wahrnehmung der Geschichte, ne? Das kann auch sein, dass der das auf eine freundliche Art oder das mag alles durchaus sein. Das ist jetzt so, wie ich das wahrgenommen habe. Und das ist mit Vorsicht zu genießen, weil ich nicht Herr meiner Sinne war in der Zeit.
Offensichtlich, ja.
Also kam dann dazu, dass ich relativ schnell nach dieser Einweisung in Erlangen dann in die Psychiatrie weiter verlegt wurde und da auch tatsächlich fixiert wurde am Bett, also wirklich auch festgebunden und auch 24 Stunden jemanden neben mir sitzen hatte, der so ein bisschen auf mich aufgepasst hat. Und das war dann eigentlich so nach ein, zwei Tagen der noch viel schlimmere Moment. Also da, als ich langsam wieder aus diesem Dämmerzustand so ein bisschen rausgekommen bin und auch wieder helle Momente hatte, als dann jemand neben mir saß, der mich immer, wenn ich dann angefangen habe, mich mit Leuten zu unterhalten, die gar nicht da sind, darauf hingewiesen hat, dass Leute nicht da sind oder dass ich mir das gerade einbilde. Und das dann zu erkennen und festzustellen, ah ja, die hat jetzt eigentlich recht, da ist niemand und ich bilde mir das ein. So, das war eigentlich der Moment, der mich eher nachhaltiger beeindruckt hat als diese Todesangst eigentlich. Das war was da, okay, das war dann wieder vorbei, ja, und damit dann auch irgendwie erledigt. Aber dieser Moment, an den habe ich mich noch auch später lang zurückerinnert. Und ich überlege jetzt gerade, wie lang das im Grunde ging. Also ich glaube, ich war zwei Tage in der Psychiatrie und dann wurden diese hellen Momente schon sehr schnell sehr, sehr viel mehr. Also dann habe ich auch Dinge wieder sehr, sehr bewusst wahrgenommen und eigentlich dann auch relativ schnell keine Halluzinationen mehr gehabt.
Haben die dir da auch was gegeben in der Psychiatrie gegen die Halluzinationen?
Das kann ich dir heute nicht mehr beantworten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für Medikamente ich da zu welchem Zeitpunkt irgendwie bekommen habe. Das, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich da nach zwei Tagen dann langsam hell wurde und das war dann wirklich so von einer Nacht auf die andere war ich geistig wieder da. So. Also habe wirklich auch meinen Besuch, ich habe da ja irgendwie auch Besuch von meinen Eltern bekommen, das war vorher alles so verwaschen und verwoben mit diesen Halluzinationen. Also irgendwie so kann ich gar nicht mehr sagen, welcher Teil jetzt Realität war und welcher nicht. Und dann so, ich glaube, es war der dritte Tag, bin ich morgens aufgewacht und war klar, okay, keine Halluzinationen mehr, jetzt bin ich irgendwie wieder hell. Und es war auch witzig, da kam dann im Laufe dieses Morgens so ein Typ zu mir ins Bett und hat sich mit mir unterhalten. So, einfach so, als würden wir uns schon ewig kennen. Und ich war erstmal so ein bisschen perplex und bin dann ja recht schnell drauf gekommen, dass der halt schon seit dem Tag 1, wo ich da eingeliefert wurde, immer mal wieder bei mir im Zimmer vorbeigeguckt hat und sich mit mir unterhalten hat. So, das war irgendwie so ein Motorradrocker, der, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber der vermutlich, wie die meisten anderen auf dieser Station, Probleme mit Alkohol hatte. Der da irgendwie mich besucht hat und der mich irgendwie nett fand und dann eigentlich immer so ein bisschen vorbeikam zum Quatschen. Und ich habe den aber erst am dritten Tag eigentlich wahrgenommen, so bewusst. Mhm. Ja, und ab da ging es dann eigentlich recht schnell wieder aufwärts auch so. Ich war insgesamt eine Woche in Erlangen, also einen Tag oder zwei Tage in dieser Gesichtsklinik und dann den Rest der Woche in der Psychiatrie. Und ab da ging es dann eigentlich wieder zurück nach Ansbach. So war ich wieder hier in der Heimat quasi und da auch auf einer normalen Station dann. Also ab 14 Tage nach diesem Unfall war ich geistig wieder soweit auf dem Damm und war eigentlich auch schon ein Stück weit wieder körperlich hergestellt erstmal zumindest. Also alles war fixiert und es war irgendwie drohte keine Gefahr mehr an irgendeiner Stelle quasi. Und da konnte ich dann auf die normale Station.
Hattest du Schmerzen?
In einem überschaubaren Rahmen. Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Dämmerzustand natürlich auch stark von Medikamenten irgendwie beeinflusst wurde. Und in der normalen Station waren das dann schon deutlich weniger Medikamente. Natürlich habe ich da irgendwas bekommen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr aktiv an Schmerzen erinnern.
Und wie ging es dir gefühlsmäßig? Warst du optimistisch oder wie ging es dir?
Also ich meine, ein 17-Jähriger, der fühlt sich unverwundbar. So, also ich habe eigentlich zu keiner Zeit für mich empfunden, als dass das irgendwie schlecht ausgehen könnte. So, es war für mich klar, okay, das dauert jetzt halt ein bisschen und es wird wieder. Und da gab es eigentlich überhaupt keine Alternative dazu. Also es war, ja, wie gesagt, 17 Jahre fühlt man sich unverwundbar. So, es war klar für mich, okay, das wird schon wieder.
Es wurde ja auch im Grunde wieder.
Wurde auch wieder, ja. Also ich habe mich tatsächlich mehr gedanklich mit dieser rechtlichen Sache befasst, als dass ich wirklich irgendwie gedacht hätte, dass mir da was bleibt oder so. Naja, in Ansbach war dann eigentlich auch nichts Großes mehr. Da wurde dann, glaube ich, da wurde erst dieses Bein operiert dann tatsächlich. Das wurde gar nicht auf der Intensivstation operiert. Das wurde dann erst das wurde am Anfang, kam das nur in so eine Schiene, damit ich es ruhig halte. Aber vermutlich auch durch diese Eskapaden in Erlangen hat das natürlich nicht funktioniert und es musste dann fixiert werden. Genau, da war dann erst diese Operation. Und dann lag ich im Grunde noch 3 Wochen in Ansbach auf der Normalstation.
Aber sag mal, diese Halluzinationen, konnten sich die Ärzte das erklären? Passiert es öfter bei Unfallopfern?
Ja, also das ist durchaus was vorkommt. Ich kenne auch hier jemanden im Ort, irgendwie einen Nachbar von uns, der hat mal auf einer Baustelle eine relativ schwere Betonplatte irgendwie auf den Brustkorb, glaube ich, bekommen. Und dem ging es im Grunde ähnlich. Ich meine, das ist natürlich bei jedem so ein bisschen individuell, aber die haben ja schon gesagt, okay, bei so einem Unfall kann sowas einfach passieren. Also wenn du da deinen Kopf dir dermaßen anhaust, dann ist das jetzt nicht unwahrscheinlich.
Also was da das Gehirn anstellt, das möchte man sich schon fragen, ne?
Ja, das ist schon krass, wie leistungsfähig und verarbeitungsfähig das dann an der Stelle auch ist.
Ich meine, man kann jetzt sagen, vielleicht hat dein Gehirn das Trauma verarbeitet, aber ansonsten ergibt es ja überhaupt keinen Sinn mit Krieg und Tod und...
Gar nicht, ja.
Und Leuten...
Also das war... Ja, ich meine, das war auch nicht so von jetzt auf gleich, sondern das hat sich wirklich halt so gesteigert. Ne? Das war so, das hat sich irgendwie, hat meine Fantasie da durchgedreht, so Stück für Stück. Also das ist ja so ein Stück weit für mich nachvollziehbar, aber ist es immer schlimmer geworden.
So, hast du dich irgendwie vorher viel mit, also hast du gerne Kriegsfilme geschaut oder Kriegsspiele gespielt oder war Krieg ein Thema für dich?
Gar nicht, nee. Also ja, Computerspiele mit dem Thema, kenne ich natürlich, aber gibt nichts, zu dem ich da an der Stelle Bezug herstellen kann.
Interessant.
Ja.
Okay.
Genau.
Wann kamst du dann nach Hause?
Ja, dann war ich noch 3 Wochen in Ansbach. Da war ich dann einmal kurz, ich glaube für eine Konfirmation war ich mal einen Tag lang zu Hause, also so über den Tag, dann auch mit dem Rollstuhl. Und dann nach 3 Wochen kam ich dann nach Hause mit Krücken. Also tatsächlich diese Beinverletzung war das, was dann am längsten gedauert hat, sich auch wieder irgendwie zu fangen. Ich kann mich auch noch erinnern, in Ansbach kam einmal so ein Physiotherapeut zu mir auf die Station und hat dann irgendwie angefangen, mit dem Bein irgendwie Übungen zu machen. Und es war auch, ging alles recht zäh und schwer und war irgendwie nicht so einfach. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt machen wir noch die Übung für den Arm. Und dann war ich ganz überrascht und gesagt, wieso mit dem Arm? So, den doch, kann ich ganz normal bewegen, ja, und habe den irgendwie hochgehoben und rüber und rüber. Und der Arm hatte nichts. So, den habe ich aber halt auch in meinem Delirium von Anfang an bewegt. So, ich hätte den wahrscheinlich nach dieser Operation mit dieser Schiene ruhig halten müssen. konnte mir aber keiner irgendwie beibringen, den Arm rückzuhalten. So. Und dementsprechend habe ich da eigentlich auch noch nicht mal Krankengymnastik für diesen Arm gebraucht. So, das war, fand ich auch irgendwie witzig so im Nachhinein. Das Einzige, was geblieben ist, ist eine Narbe, die wahnsinnig breit aufgegangen ist. Also die Operationsnarbe an dem Arm. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass ich den halt nicht rückgehalten habe. Da spricht mich jetzt mein Sohn in letzter Zeit immer mal wieder darauf an, lustigerweise, auf diese Narbe auf dem Arm. So, und er wundert sich, was das ist und wo das herkommt. Genau, und dann kam ich nach Hause, eine Weile mit Krücken, aber ich bin dann eigentlich auch sofort wieder, also das war über die Osterferien mehr oder weniger, die 2 Wochen der Osterferien war ich im Krankenhaus und habe dann quasi 3 Wochen Schule versäumt und bin dann eigentlich an dem nächsten Tag wieder dann in die Schule.
Wow.
Ja,
klingt das, schnell.
Ja, aber ja, ich meine, ich war natürlich auch wahnsinnig gelangweilt nach 3 Wochen auf der Station. Also die ersten 2 Wochen zählen wir jetzt mal nicht, da war ich gedanklich woanders. Aber in den 3 Wochen auf so einer regulären Station, das war schon Arschfahrt irgendwann. Und da war ich schon froh, dass ich dann auch wieder in das geregelte Leben zurück durfte. Mhm. Und ab da ging das auch ganz schnell. Also ich habe dann recht schnell diese Krücken dann auch nicht mehr gebraucht, habe wieder laufen gelernt quasi. So nach 5 Wochen, wenn man mal sein Bein nicht bewegt oder fast nicht, das ist schon auch bemerkenswert, was da an Muskeln verschwindet. So, da sah ich auch unmöglich aus. Ne? Also ich hatte, ich weiß nicht, ich überlege gerade, ich hatte, ich glaube so 72 Kilo oder 70 Kilo, so bei meinem Normalgewicht, das irgendwo bei heute 85 liegt. Also ich war schon auch deutlich dezimiert. Und meine Beine, da war nichts mehr dran. Da hast du irgendwie, da waren nur noch Knochen. So, da hast du kaum mehr Muskeln gesehen. Das sah irgendwie ganz schrecklich aus.
Das glaube ich.
Ja, ich meine, das mit dem Gewichtsverlust war wahrscheinlich hauptsächlich, weil ich mit den Zähnen natürlich auch irgendwie Schwierigkeiten hatte und mein ganzes Essen so püriert gekriegt habe. Und das war natürlich jetzt auch nicht so der größte Hochgenuss.
Und hast du da keinen Schiefstand in deinem Becken oder irgendwas davon getragen?
Nee, im Grunde eigentlich nicht. Also das ist so, dass ich das dann lange Zeit noch, wenn ich lang stand oder lang irgendwie gelaufen bin, dass ich das gemerkt habe, dass ich da wirklich dann angefangen habe, dass die Hüfte so ein bisschen steif wird, ne, und dass ich so ein bisschen humpel. Das war schon lange Zeit noch so. Und ich bin dann auch wirklich mal, also diese ganzen anderen Platten, die kamen dann nach einem Jahr wieder raus. So, ich war dann nochmal in Ansbach, habe mir diese im Arm entfernen lassen und nochmal in Erlangen, habe mir die im Gesicht rausnehmen lassen. Aber das in der Hüfte, da haben die mir davon abgeraten. Also die haben gesagt, das ist ein ganz schön fieser Eingriff, wo man wahnsinnig viele Muskeln irgendwie erstmal wegbringen muss, dass man da überhaupt rankommt, so in dieser Gelenkpfanne drin dann irgendwie dieses Ding wieder rauszumachen. Und da haben mir die Ärzte eigentlich davon abgeraten. Und deswegen habe ich das dann quasi akzeptiert und es beeinträchtigt mich aber auch jetzt heute nicht mehr.
Und deine Wirbelsäule ist auch komplett unbeschädigt davon gekommen?
Ja. Ja, also ich meine, da, das wurde sicherlich alles irgendwie geröntgt und mit dem CT oder MRT irgendwie überprüft. Also da war nichts. Also keine Schäden, die unmittelbar auf diesen Unfall zurückzuführen sind. Ja, und dann war eigentlich auch, also die Zeit danach war für mich eigentlich sehr, sehr positiv. So, ich habe das als sehr, sehr positive Phase in meinem Leben irgendwie wahrgenommen, weil natürlich.
Ich glaube, das nennt sich dann Krankheitsgewinn, ne?
Ja, kann sein. Ja. Da war natürlich die Aufmerksamkeit irgendwie von allen Seiten da. Ne? Jeder hat es mitbekommen, jeder hat mich da irgendwie immer wieder drauf angesprochen. Waren dann auch plötzlich haben sich irgendwie Mädchen für mich interessiert. Das war auch irgendwie ein relativ neues Gefühl. Also ich habe das wirklich, ich habe da nicht einmal traurig irgendwie zurückgedacht. So. Ich habe gesagt, okay, es ist so. Ja. Tatsächlich habe ich mich wahrscheinlich innerlich auch ein bisschen dem Richterschluss irgendwie angeschlossen und gesagt, okay, das war halt meine Strafe dafür, dass ich das einfach da nicht hätte sein dürfen und war dann abgehakt, war dann okay. Also ich habe da auch in jetzt 20 Jahren, ich kann mich erinnern, dass ich einmal einen schlechten Traum hatte, wo es um irgendwie Motorradunfall ging, so in 20 Jahren. Ich erinnere mich noch an den letzten Tag in der Psychiatrie. Da hat mir die Betreuerin oder die Psychologin gesagt, Herr Kraus, ich glaube, das wird sie alles irgendwann wieder einholen. Weil die auch nicht, ich glaube, die konnte auch nicht glauben, wie schnell ich damit eigentlich abgeschlossen hatte. Und
ja, so ein 17-Jähriger hat auch noch erstaunliche Selbstheilungskräfte.
Ja, ja, ich sag ja, also das, du fühlst dich unsterblich in der Zeit, so, da kann dir alles Mögliche passieren und du siehst es aber anders, so, ja, okay, das wird wieder, so, das ist, da gab's überhaupt keinen, es gab überhaupt nicht den, die Option oder die Zukunftsaussicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mein Leben lang humpen würde oder in den Rollstuhl müsste oder irgendwas, ja, Augenverletzung ist ja auch irgendwie unter Umständen gar nicht spaßig, ja, wo du langfristig irgendwie Schäden davon tragen kannst. Aber nix. Gab's nix. Und auch jetzt in der Zeit jetzt mit meiner Hypnosetherapeutin, so, wir sind eigentlich nicht wirklich drauf gekommen, dass da noch irgendwas in mir arbeitet zu diesem Thema. Also, und es, ja, also mir ist bewusst, dass das eine Geschichte ist, die wahnsinnig krass klingt, so, also wo irgendwie auch, ja, so wie du, Leute dann eher so mit, oh, wusste ich ja gar nicht und so reagieren, ja.
Ja.
Aber für mich ist das irgendwie, also für mich ist das nicht, das ist nichts Schlimmes. So, ich erinnere mich nicht mit Schrecken an diesen Unfall zurück. So, ich frage mich nicht warum, aber das ist Tatsache.
Okay. Und wann ging es dann mit den Rückenschmerzen los? Ich meine, das hatten wir ja schon mal in dem Gespräch mit Annika auch. Es ging ja erst viel später dann los. Naja, ne?
Viel später nicht so, ne? Also ich bin mir jetzt heute auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich nicht davor auch schon mal so ein irgendwie einen Rückenschmerz hatte, der, aber ich meine, am Anfang war das ja immer mal da und wieder weg. Hm. Ob das nicht sogar davor war, aber ich meine, das kam dann irgendwann so im, ja, ein Jahr später, zwei Jahre später, so in der Zeit. So, das war dann schon ungefähr die Zeit, ne? Also wenn mich heute jemand fragt, ich antworte immer mit, na, das zieht sich schon seit 20 Jahren und wenn ich das nachrechne, komme ich da eigentlich genau in diese Phase. Aber es ist jetzt nichts, was unmittelbar danach angefangen hat oder quasi ab dem Tag, wo ich aus dem Krankenhaus raus war, irgendwie da war und nicht mehr weggegangen ist. Das kam eigentlich, ja, es kam ein bisschen später, aber das kann, also es kann natürlich einen Zusammenhang haben. So, kann sein, aber
ja.
Hilft mir nichts.
Ich denke, dass Rückenschmerzen in Zusammenhang mit allem stehen. Dem ganzen Lebenslauf. Ne?
Ja.
Und dass man sie eben nicht konkret an irgendwas festmachen kann, sondern am Zusammenspiel von allem einfach.
Ja, ja. Also, ja, wenn es eine singuläre Ursache hätte, dann hätte man die vielleicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht mal irgendwann gefunden.
Ja, genauso wie bei mir.
Eben, genau. Und ja.
Bei vielen Millionen anderen Leuten da draußen.
Ich meine, möglicherweise hat das was damit zu tun, dass der Bewegungsapparat irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurde, was auch lange ja irgendwie ich noch gespürt habe, ja, und dass dadurch irgendwie eine Schiefstellung dann irgendwann, aber selbst wenn das so ist, kann ich es ja nicht ändern heute. Selbst wenn mir jemand diese Drahtschlaufe da entfernt, wird das an meinen Rückenschmerzen jetzt nichts ändern. Also das ist eigentlich ein Gedankenspiel, das ich nicht mehr spielen will, ja, weil mich das eigentlich zwangsläufig an so eine Fruststelle bringt. Deswegen,
ja, verstehe. Ja,
also ich beschäftige mich, das habe ich, glaube ich, dir auch schon in der ersten Folge gesagt, ich beschäftige mich eigentlich nicht mehr mit der Ursache.
Ja.
Oder ja, mit der Ursache vielleicht, mit dem Auslöser nicht, so, wenn es denn einen gibt. Also ich suche nicht mehr danach. Ja.
Verstehe.
Ja.
Ja, trotzdem total krass. Also wenn man sowas selber noch nicht erlebt hat, und noch nicht im Umkreis erlebt hat, dann ist das ja schon echt harter Tobak.
Kann ich auch niemandem empfehlen. Also ich, ja, ich glaube, dass es in der Zeit auch für die Leute um mich herum fast noch schlimmer war als für mich selber. Also gerade für meine Eltern. Ich meine, die haben einmal nachts einen Anruf gekriegt, dass jetzt hier eine Notoperation einsteht und dann irgendwie eine Woche später nachts einen Anruf, dass ich irgendwie in die Psychiatrie verlegt werden muss und irgendwie ans Bett gefesselt. Also ich glaube, die haben das als sehr, 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 sehr schlimm empfunden. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch so das, wo ich noch am meisten Reue vielleicht auch empfinde. So.
Ja,
ich meine, ja, ich hab da einen Fehler gemacht, okay, ich habe meine Rechnung dafür bekommen und also da auch da mache ich mir keine Gedanken mehr, so hätte ich doch nicht oder das war total doof und ist halt so. Aber das ist vielleicht der Punkt, wo ich auch in mir noch sage, okay, da tut es mir wirklich auch leid.
Ja. Und was sagen denn so Ärzte, Psychiater, Psychologen, Therapeuten, was sagen die denn zum Thema Motorradunfall und Rückenschmerzen?
Naja, also meine Hypnose-Therapeutin hat das schon auch als Thema irgendwie erstmal aufgenommen, ja, und gesagt, ja, da muss ja eigentlich irgendwas sein, so, das muss ja irgendwie einen Zusammenhang haben. Und die natürlich auch so, wie du das so ganzheitlich greifen möchte. Aber im Grunde bin ich auch mit den Ärzten zu dem Schluss gekommen, ja, selbst wenn das einen Zusammenhang hat, können wir es nicht ändern. Also wir können den nicht ungeschehen machen.
Ja, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich kenne einige Schmerzpatienten, die sagen, ich habe jetzt einfach akzeptiert, dass ich die Schmerzen habe und ich suche nicht mehr nach der Ursache. Ich suche ja immer noch nach der Ursache, weil ich eben denke, man kann dann eben auch ja konkreter die Sache bekämpfen. So. Aber klar, ich meine, du hast es halt jetzt einfach schon alles durchgespielt. So.
Ja, ich
meine, man kann das nicht wissen.
Wir haben das schon auch versucht, psychisch zu ergründen, aber es gab kein Ergebnis an der Stelle. Also es hat nicht zu was geführt. Und ja, ich habe das komplett verarbeitet.
Ja, ich denke halt aber auch manchmal, dass Rückenschmerzen anzeigen, dass irgendwas noch im Argen liegt. Psychisch vor allem. Aber das ist jetzt reine Spekulation.
Ja, und das mag sicherlich für einen Teil der Menschen auch komplett richtig sein. Also ich würde es nicht so pauschalisieren. Also wenn du dir dieses biopsychosoziale Modell hernimmst und vorstellst, gibt es sicherlich Leute, bei denen 100% Psyche die Ursache ist oder der Grund ist und andere, wo 100% körperlich irgendwie ein Problem haben. Und dann gibt es halt alle dazwischen.
Ja. 100% kann ich mir kaum vorstellen. Aber das
ist immer. Ja, das sind halt die quasi, da ist halt die Skala zu Ende. So, ja. Vielleicht hört es bei den meisten Leuten kurz vorher auf. Das kann schon sein. Aber genau, die Zusammensetzung ist bei jedem sicherlich individuell.
Ich finde es auch spannend, du sagst es so klar und so bestimmt, dass ich da schon fast eingeschüchtert bin und mich gar nichts dagegen zu sagen traue. Das kann einerseits sein, dass du also wirklich davon überzeugt bist, dass das einfach so ist. Oder dass du vielleicht auch so ein bisschen trotzig wirkst. Ich weiß es nicht. Weißt du, im Sinne, das habe ich so beschlossen, das ist jetzt so und da darf jetzt keiner mehr was dagegen sagen, sonst werde ich wahnsinnig, was ich auch absolut verstehen kann.
Ja, das darf man schon in Frage stellen, aber ich habe auch genau dieses Gespräch ja schon oft durch. So, ne? Ja. Klar, daher kommt sicherlich dann auch ein Stück weit diese Bestimmtheit. Ja, als Trotz würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber ich habe das für mich zu den Akten gelegt. Mhm. Und es ist natürlich dann immer wieder, wenn es irgendjemand dann die Akten trotzdem nochmal vorholt, ist natürlich dann auch immer wieder so ein bisschen Aufwand, das wieder wegzulegen, ja, das einmal durchzuturnen und zu erklären und sich zu fragen, ja, ist jetzt wirklich was dran oder nicht? Oder ja, und dann wieder zu dem Schluss zu kommen, nee, ist eigentlich nicht.
Ja, ich find's, auch wenn es für dich mühselig ist, finde ich es aber eigentlich doch ganz gut, dass du immer mal wieder zumindest dich mit dem Thema konfrontierst, weil es einfach auch krass zu deiner Biografie dazu gehört.
Ja, ja, das ist schon lebensbestimmend sowas. Also ja, ich entferne mich da immer weiter davon, dass es lebensbestimmend ist, aber die Jahre danach war das immer zentrales Thema. Ja, und es war natürlich auch eine super Geschichte auf irgendeiner Party, wenn du neue Leute da hattest. So, so wusstest du schon, hey, ich war mal eine Woche in der Klapse.
Ja, glaubst du, dass wenn es nicht so prominent passiert wäre in deinem Dorf, dass es anders gewesen wäre?
Ich weiß nicht. Nee, wahrscheinlich. Also das spricht sich ja so oder so rum. Also da ist das Landleben einfach auch zu transparent. So, das hätte sich, auch wenn das nicht alle live mitbekommen hätten, hätten das alle irgendwie mitbekommen.
Ich frage mich nur gerade, wenn ich jetzt hier in Berlin einen Motorradunfall bauen würde, ob das dann auch immer so ein Riesenthema wäre. Verstehst du?
Ja, ja. Das ist in der Stadt sicherlich anders.
Ja. Aber gut, also ich akzeptiere das jetzt so, dass du das so bestimmt sagst.
Das ist schön von dir.
Wir haben ja jetzt auch ausführlich drüber gesprochen. Ich will da jetzt auch nicht weiter drum bohren.
Du darfst bohren, wenn du dazu Fragen hast. So, wir haben das jetzt aufgemacht. Ja, wir haben das jetzt aufgeklappt und jetzt bringen wir es auch anständig zu Ende.
Nee, also ich, mir fallen da jetzt auch an dem Punkt keine Fragen mehr ein. Wenn Hörer oder Hörerinnen noch Fragen einfallen, dann können sie die gerne noch stellen.
Klar.
Ansonsten würde ich jetzt kurz nochmal auf das Thema, das damit verknüpft ist, eingehen. Und zwar das Interview, das ich mit Annika, deiner Frau, geführt habe. Wir wollten auch mal noch kurz jetzt drüber sprechen, wie du das empfunden hast, als du dir das angehört hast, dass wir zwei so über dich sprechen.
Stimmt, da sind wir ja eigentlich überhaupt erst auf das Thema gekommen, ja.
Genau.
ja, also war jetzt im Grunde keine komplett neue Erkenntnis dabei für mich so, ne? Das ist natürlich ein komisches Gefühl, wenn man Bestandteil des Themas ist, aber nicht mitsprechen darf und nicht ergänzen darf und nicht widersprechen darf. Es gab aber eigentlich nichts, an dem ich komplett widersprochen hätte. So, sie hat es schon eigentlich ganz klar und ganz ehrlich beantwortet, so wie ich das auch sehe in den meisten Fällen.
Es gab keine Ehekrise.
Nee, gar nicht.
Nee, gab es ja auch keinen Grund für.
Nee, also ich meine, ihr seid ja dann auch zu dem Schluss gekommen, dass meine Frau relativ emanzipiert ist, ja, ein Stück weit vielleicht aus der Not geboren, aber ich glaube, ist sie auch vom Typ her einfach so.
Ja, das kann ich bezeugen. Ich habe sie ja schon ein paar Mal erlebt. Und echt eine gestandene, genau, Frau.
Und das ist auch der Grund, warum das für mich natürlich so eine Stütze ist, ja, weil ich immer diesen doppelten Boden habe und ich weiß, dass ich eigentlich, egal was bei mir irgendwie liegen bleibt, krankheitsbedingt, dass meine Frau das eigentlich dann managt. So. Also ich weiß, dass ich, jetzt muss ich schauen, wie ich das jetzt richtig in Worte fasse. Also das ist schon mein Rettungshafen. So, ne?
Ja.
Die Familie.
Ja.
Die steht ja jetzt gerade hier und wollen, weil wir zum Mittagessen eingeladen sind.
Ach stimmt, ja, wir haben jetzt schon Mittagszeit. Bei mir hat auch gerade der Magen geknurrt. Ich habe schon gedacht, so Gott, hört man das auf diesem Mikrofon, das ja doch sehr sensibel ist.
Also ich habe noch nichts gehört. Okay. Wenn dann war es mein eigener. Nee, also ich kann dir das gar nicht so, also es gab jetzt keine Stelle, wo ich jetzt meinen Finger drauflegen würde und sage, nee, also da müssen wir unbedingt jetzt nochmal drüber reden, so, das sehe ich ganz anders, gab es eigentlich nicht, also das ist gut, ich brauche das so, wie es ist und es funktioniert auch ganz gut für uns. Ich fand es schön, dass meine Frau das eigentlich auch so sieht, ne, dass die sagt, es beeinträchtigt uns an der Stelle eigentlich nicht über die Maßen, ja. Also ja, klar, wenn man das jetzt so konzentriert bespricht, wie wir in diesem Podcast, dann entsteht natürlich ein Eindruck, als wäre das irgendwie alles komplett lebensbestimmend und ist es ja auch, aber trotzdem findet parallel dazu noch sowas wie Alltag statt. Ja. Und dass der eigentlich für die Wahrnehmung meiner Frau so relativ normal ist im Vergleich zu anderen Paaren, so, das ist was mich schon beruhigt auch, ja.
Ja, und ich finde auch, dass du da wahnsinnig sympathisch rüberkamst in ihren Beschreibungen. Also ganz, ganz liebevoll blickt sie auf dich und das ist echt wunderschön.
Ja, ja.
Oh,
ja.
Liebe.
Ja, es gibt doch was.
Ich glaube ja da nicht dran, aber ihr aber zwei.
Drauf gewartet.
Ihr zwei, gebt mir fast den Glauben zurück.
Ja.
Ach, das ist doch jetzt eigentlich schon ein ganz schöner Schlussgedanke.
Ja. Naja, also es kam natürlich ganz gut raus, dass das auch ein bisschen Investitionen und Arbeit von beiden Seiten erfordert. Also dass man auch irgendwie sich bewusst Freiräume schafft und die auch anderen ermöglicht. So, das ist, glaube ich, das, warum das für uns alles gut funktioniert.
Ja, und das betrifft aber jede Beziehung, ne?
Das
nicht geht, nur die
geht
mit
jeden.
Schmerzpatienten.
Das geht für jeden. Sicherlich ist bei uns das Verhältnis nicht 50-50. Das ist auch klar so. Aber es funktioniert für uns.
Deine Familie wird echt unruhig im Hintergrund.
Man hört sie langsam mehr.
Ja, haben alle Hunger.
Okay. Also, hast du noch eine Frage zu diesem Interview?
Ich gebe das an unsere Hörer und Hörerinnen weiter. Macht ihr mal bitte.
Nein, vielleicht heute ausnahmsweise etwas abruptes Ende, aber dafür, dass wir eigentlich gesagt haben, wir machen mal nur so 20 Minuten, eine halbe Stunde.
Genau.
Sind wir jetzt schon ganz schön lang.
Würde ich sagen, Liebesgrüße.
Schmerzliche Grüße.
Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa Susu Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.